Hallihallo, Hallöchen!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weiberspeck und wir haben heute wieder einen Gast. Dann würde ich sagen, lieber Gast, sag uns doch mal, wer du bist.
Ja, hi. Mein Name ist Uta Jensewski. Ich freue mich, dass ich das zweite Mal da sein darf bei euch. Richtig cool.
Wir haben ja vor kurzem 2 Folgen über das Haus Versace gemacht. Und da haben wir ja schon angekündigt, dass wir nochmal ein bisschen ausführlicher über die gute Donatella sprechen wollen. Und das machen wir heute aber mit einem kleinen Twist. Denn wir haben ja schon mal mit der lieben Uta geredet. Denn sie hat ja einen eigenen Podcast. Heldenhautnah. Können wir sehr empfehlen. Vor allem die Jackie Kennedy Folgen. Empfehlung meinerseits. Und da bespricht sie ja Menschen, spannende Menschen und ihre, wie soll man das nennen, ihre Sterne, alles, was so dahinter steckt. Und das haben wir ja schon mal gemacht. Und zwar haben wir da über die liebe Marilyn gesprochen, über Marilyn Monroe. Und das war ziemlich spaßig und ganz schön interessant. Und da dachten wir uns, sprechen wir doch heute mal mit dir gemeinsam über Donatella. Also Magda und ich werden euch ein bisschen was über ihr Leben und ihre Mode erzählen. Und du, Uta, wirst uns dann was über ihre Sterne erzählen, wenn man das so nennen kann. Wahrscheinlich sage ich es völlig falsch, aber naja, nee, ihr werdet es ja nachher sehen.
Ja, vielleicht nur ganz kurz zur Erläuterung. Also wir gucken uns, oder ich gucke mir das Human Design an von Donatella. Und es ist witzig, weil bei Heldenhautnah gucken wir halt auch immer, was die Leute so gemacht haben, gehen in die Biografie und was uns da inspiriert hat. Und versuchen dann irgendwie tiefer zu gehen über Numerologie, Astrologie, Human Design und so, um rauszufinden, wie die Leute ihr Potenzial genutzt haben und dann so berühmt geworden sind, so erfolgreich, hoffentlich auch glücklich, manche nicht so, je nachdem. Und dieses Mal lasse ich mich echt von euch überraschen, weil ich nicht richtig rein, also ich habe nichts recherchiert, was die eigentlich gemacht hat. Ich habe mir nur ihr Human Design angeschaut und angeschaut, was die Potenziale sind, wo sie beeinflussbar ist, wie sich gute Entscheidungen für sie anfühlen, die ganzen Sachen. Und ich würde dann einfach reinspringen, wenn ich inspiriert bin von dem, was ihr erzählt. Das ist so der Plan. Schauen wir mal.
Ja, ich finde das eigentlich ziemlich gut, weil dann kannst, also ich finde es immer gut, wenn man vorher gar nichts weiß und einfach so bei Null startet. Also meine Mama macht ja auch Numerologie und sie macht das dann auch immer so, dass sie erstmal sich alles anschaut, weil dann ist man nicht so geblendet von dem, was man schon weiß. Dann versucht man das nicht so passend zu machen. Also haben wir gut gemacht heute. Also wir haben zwar noch nicht angefangen, aber unser Plan ist schon mal gut.
Der Plan ist gut, mal gucken, wie die Praxis wird.
Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch mal ins Leben von Donatella Versace. Donatella Francesca Versace wurde am 2. Mai 1955 in Reggio Calabria geboren. Also sie ist ein Stierkind, was mich sehr freut.
Ich auch.
Sie ist das... Ja, oh, Stiere, Leute. Wenn ihr plant, Kinder zu bekommen und so wie Magda und ich planen, wann, in welchem Monat, dann kriegt ein Stierkind. Ich kann es empfehlen. An alle werdenden Menschen. Alle werdenden Eltern da draußen. Stierkinder, die sind's, sage ich ganz unbescheiden. Sie hat 3 ältere Geschwister, Santo, Gianni und eine Schwester namens Tina. Diese starb leider schon sehr früh und man findet dazu nicht so viele Informationen, was ich schade finde. Also angeblich war es so, dass die Eltern mit ihren Kindern auf einem Jahrmarkt oder sowas ähnlichem waren und Tina fiel hin und zog sich dann eine Tetanusinfektion zu und die Ärzte gaben ihr das falsche Medikament und wenige Stunden später starb sie. Und da war sie gerade mal 12 Jahre alt. Aber wie gesagt, da gibt's wenige Informationen drüber, leider. Ein paar Jahre später, also ich glaube 3 Jahre später, wurde dann Donatella geboren und wurde von ihrer Familie sehr geliebt. Also sie sagt selbst, Zitat, ich wurde so verwöhnt, ich war das bestangezogenste Mädchen der ganzen Stadt. Und ich meine, ist ja auch klar, wenn, also generell, man liebt seine Kinder, aber gerade wenn du schon ein Kind verloren hast, dann ist es, glaube ich, noch mal intensiver, dieses Gefühl. Ihre Mutter Francesca oder Franca war eine Schneiderin und die Kinder waren sehr oft bei ihr im Atelier und kamen so schon sehr früh in Kontakt mit der Mode. Und die Kinder liebten ihre Mutter sehr. Also in allen Interviews sagen sie immer, wie toll ihre Mutter war, wie stark sie aber auch war. Also sie hatte so die Hosen in der Familie an. Und auch untereinander, also sie liebten nicht nur ihre Mutter sehr, sondern die Geschwister liebten einander sehr. Also da war eine sehr starke Bindung da, vor allem zwischen Gianni und Donatella, obwohl zwischen den beiden einige Jahre liegen. Also ich glaube 9 Jahre liegen zwischen den beiden, was ja schon ein Stück ist. Also jeder, der Geschwister hat, weiß, es kann ja oft auch, ja, nicht, also generell mit Geschwistern ist es oft nicht ganz einfach, wie wir alle wissen.
Aber tatsächlich glaube ich, je älter, also je mehr man auseinander ist, desto besser wird es dann wieder. Aber 9 Jahre ist schon krass.
Ist schon viel, gell? Ich habe auch oft das, also ich kenne es von mir, wenn ich dann höre, oh, jemand hat so einen großen Altersunterschied, ist mein erster Instinkt auch immer, dass ich denke, haben die dann überhaupt eine Verbindung zueinander? Aber ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, dass es dann oft sogar noch schöner ist, weil dann so das größere Geschwisterkind sich voll um das kleinere so kümmert und voll, ja, weiß nicht, kann cool sein. Also mein Bruder ist auch ein paar Jahre älter und aber mein Bruder erinnert mich auch sehr an Johnny, wie er mit Donatella umgegangen ist. Ich kann mich hier sehr gut reinversetzen.
Ja, das hatten wir in der Folge, ja schon.
Ja, ja, mein Bruder ist ja auch so ein Diktator, also ich kann mich hier sehr gut reinversetzen. Ich finde mich wieder. Sage ich mit all meiner Liebe, okay? Mein Bruder ist wundervoll, ein wundervoller
Diktator. Mit allem Respekt, er ist ein Diktator.
Aber ein wirklich, wirklich toller Diktator und ich liebe ihn. Aber ja, zurück zu den Versaces. Also, wie gesagt, die beiden waren sehr verbunden und Donatella sagt über die Zeit damals, Zitat, ich war seine Puppe und seine beste Freundin. Er kleidete mich in coole Kleidung und nahm mich mit in Discos und Clubs, seitdem ich 11 war. Ich liebte es. Es war die beste Zeit meines Lebens. Gianni behandelte mich immer wie eine Erwachsene, nicht wie ein Kind. Ich liebte das. Er machte mir einen Minirock aus schwarzem Leder und ein knallgelbes Top. Ich war so jung, aber wir lügten über mein Alter und sagten jedem, ich werde älter. Meine Mutter wollte ihn umbringen. Und ich kann mir das so gut vorstellen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ihre Mutter durchgedreht ist und sich dachte, hallo, das Mädchen ist 11. Kann die bitte Hausaufgaben machen und nicht in einem Minirock in eine Disco gehen? Aber ich kann mir dieses Verhältnis richtig gut vorstellen. Also sie erzählt ja auch, dass es seine Idee war, dass sie sich die Haare so blondierte. Und sie sagte auch vor ein paar Jahren in einem Interview, sie erinnert sich schon gar nicht mehr, was ihre Naturhaarfarbe ist. Einfach weil sie so lange ihre Haare jetzt gebleicht hat und gefärbt hat, dass sie sich gar nicht mehr erinnern kann. Und sie sagt ja eben selber, sie war so seine Puppe. Und ja, es lief halt so, wie Gianni will. Aber es gab noch ein anderes Zitat von ihr, was ich irgendwie schön fand und was gezeigt hat, wie prägend er schon in ihrer Kindheit war. Denn die Vogue fragte sie mal in einem Interview, was ihr allererstes Ziel im Leben war. Und ihre Antwort darauf war, Zitat, ehrlich gesagt kann ich mich nicht erinnern. Als ich ein Kind war, war ich immer mit Gianni zusammen. Was auch immer Gianni getan hat, ich habe es mit ihm getan. Und deshalb wurden seine Träume irgendwie auch zu meinen. Und ich fand das Zitat sehr zentral und sehr wichtig, weil man da schon sieht, so ist ja dann auch ihr Leben verlaufen. Also sie hat ja ihr ganzes Leben nach ihm gerichtet und mit ihm verbracht. Das war einfach eine sehr prägende Verbindung. Und prägender, glaube ich, als bei vielen anderen Geschwistern. In den 70ern begann sie im wundervollen Florenz zu studieren. Sprachen und Literatur. Und Donatella hat die Zeit auch sehr gut gefallen. Also sie wohnte mit einigen Freundinnen zusammen und hatte viel Spaß. Sie sagte über die Zeit, Zitat, meine Freunde zu dieser Zeit waren sehr Avantgarde. Es war eine sehr glamouröse Zeit. Es war auch eine sehr politische Zeit. Es gab Demonstrationen gegen alles. Wir hörten viel Musik und gingen zu vielen Konzerten. Ich hasse die Beatles, hasse. Sie sind zu kommerziell für mich, aber ich liebte die Rolling Stones. Ich finde, das war aber auch wieder so typisch Donatella. So, oh mein Gott, das ist so commercial, die Beatles. Nichts für mich, aber die Rolling Stones, die sind cool.
Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben gehört, ich hasse die Beatles. Ich weiß auch nicht.
Okay. Ja, aber es gibt doch auch gute Songs. Also klar, natürlich. So Yellow Submarine, ja, bla. Das ist ja auch schon overdone. Aber
damals war es trotzdem alles crazy, was sie gemacht haben. Damals war jedes Lied irgendwie ein Fundament für eine neue Musikrichtung. Also der Einfluss auf Popmusik ist, Entschuldigung.
Aber ich kann schon verstehen, weil wenn du die Beatles dir vorstellst mit ihren Haaren und ihren Outfits und dieser ordentliche Schein, weißt du, was ich meine? So diese braven Jungs, die aber irgendwie Musik machen, die aber irgendwie auch jedem so, also schon auch, ich meine, gerade wenn du es halt mit den Rolling Stones vergleichst, ist es schon ganz anders. Und so eine coole Donatella, die mit 11 im Minirock in der Disco ist, ja.
Gut, aber das war halt das Image, was sie am Anfang hatten, das haben sie dann auch, sie haben sich dann auch irgendwie geändert und sind dann mehr zu sich gekommen und so, aber ja.
Ja, gut. Und ich meine, ganz ehrlich, verglichen mit den Rolling Stones in den 60ern ist jeder kommerziell.
Jeder spießig also, und jeder konservativ.
Von daher.
Aber wo war ich? Bei der guten Donatella in Florenz. Lange blieb sie aber auch nicht in Florenz, denn ihr Bruder, also ihre Brüder, Sancho und Gianni, waren da ja dann schon in Mailand und starteten schon so langsam mit ihrem Modebusiness und da wollte sie natürlich dabei sein. Also noch bevor Gianni sein eigenes Haus hatte, hat er ja für ein anderes Haus gearbeitet und schon da kam sie regelmäßig zu Besuch, half mit, designte mit und dachte mit. Und als er dann sein eigenes Modehaus Ende der 70er gegründet hat, da waren seine Geschwister voll dabei, unterstützten ihn und das hätte er ohne seine Geschwister auch gar nicht geschafft. Also er hat ja auch mal selber gesagt, die größte Stärke von Versace ist die Familie und ohne, ja, gäbe es, glaube ich, das Haus Versace gar nicht in der Form. 1993 heiratete sie einen Mann, das Model Paul Beck. Und es gab einige Gerüchte über diese Verbindung und ich hätte gerne mehr darüber erfahren, ob es nur Gerüchte sind oder nicht, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber es gab auf jeden Fall viele Gerüchte darüber, darüber, wie nah sich Paul und Gianni standen. Viele Menschen behaupten, dass Paul und Gianni eine Affäre hatten, bevor er Donatella geheiratet hat oder währenddessen. Gibt unterschiedliche Versionen davon, aber dass es dann wohl auch Gianni war, der gesagt hat, hey, heirate Donatella, heiratet, weil ich finde ihn gut, ich finde dich gut. Also, dass er das so ein bisschen ins Rollen gebracht hat. Aber wie gesagt, Gerüchteküche, wir wissen nicht, was da stimmt und was nicht stimmt. Darauf angesprochen sagt Paul, dass diese Gerüchte wahrscheinlich einfach daher kamen, dass sie wirklich immer alle zusammen waren. Ich meine, das ist eine italienische Familie, die hocken wirklich alle aufeinander, sind unglaublich eng. Aber Gianni sei einfach nur sein bester Freund und wie ein Bruder für ihn und mehr nicht. Aber wie gesagt, was weiß ich schon, wenn man angenommen, es wird stimmen, dann wird es ja wahrscheinlich auch so sein. Also keine Ahnung, geht uns auch nichts an. Aber gemeinsam mit Paul Beck bekamen sie zwei Kinder, die Tochter Allegra, 86, und 89 den Sohn Daniel. Und diese standen ihrem Bruder sehr, sehr nah. Also sie sagte auch, ihre Kinder seien Giannis Kinder. Vor allem ihre Tochter Allegra stand ihrem Bruder sehr nah. Also ihr vermachte er ja später auch die Hälfte seines Unternehmens. Und er soll angeblich auch ihren Namen ausgesucht haben. Aber ihre Kinder sind Donatellas ganzer Stolz. Also das wird wirklich in jedem Interview deutlich. Sie liebt ihre Kinder über alles und die sind wirklich das Allerwichtigste für sie. Mal so ein paar Worte zu ihrem Charakter. Also Donatella wird von allen Menschen, die sie persönlich kennen und die mit ihr zusammenarbeiten, als sehr lieb und sehr warm beschrieben, vor allem in den letzten Jahren. Also ich glaube, in jedem Interview wird betont, dass sie so eine richtige italienische Mama ist. Also sie guckt immer, ist genug Essen für alle da, fühlen sich alle wohl, geht's allen gut. Also sie soll wirklich wahnsinnig lieb sein. Was ich spannend finde, weil sie oft als sehr, also die öffentliche Wahrnehmung ist ja oft sehr kalt und sehr, ja, weiß auch nicht, irgendwie seltsam, wie sie da oft dargestellt wird. Aber persönlich ist sie anscheinend wirklich wahnsinnig toll. Aber auch sehr ehrlich und direkt. Also das wird auch oft gesagt, dass sie sehr ehrlich und direkt sagt, was sie denkt, was sie fühlt. Und in einem Artikel schrieb der Autor darüber, das fand ich irgendwie süß formuliert, dass Direktheit ein essentielles Element der Familie Versace sei, denn letztendlich, wer tritt schon leise in Leopardenprint? Ich finde, das hat er sehr schön formuliert. Ja. Wollte ich hiermit aufnehmen.
Das passt sehr gut.
Und in der Familie konnte es auch wirklich richtig krachen. Also ihr Mann Paul Beck sagte auch mal, Zitat, dass er mehrere Jahre brauchte, um sich an diese verbale Versace-Dynamik zu gewöhnen. Und er sagte darüber, Zitat, ich dachte, jemand würde umgebracht werden. Ich musste den Raum verlassen. Ich wollte kein Zeuge dabei sein. Und der Streit ging um etwas wie, wo sie die Sweaters in der neuen Boutique hinlegen sollen. Also da ging es wirklich mal richtig heiß her über eigentlich quatschige Sachen. Aber naja. Aber wie sagt man auch so schön? Pack verschlägt sich, Pack verträgt sich. Und das war bei den Versaces auf jeden Fall so. Also Gianni sagte auch mal, Zitat, wir können um 6 einen riesigen Streit haben und um 8 alle gemeinsam zusammen essen. Richtig schön. Aber dass sie eben sehr ehrlich sagt, was sie denkt und fühlt, das wird wirklich von vielen beschrieben. Und das finde ich spannend, weil sie selbst immer sagt, wie unsicher sie ist. Und ich glaube, das ist sie auch. Aber sie hat gleichzeitig auch eine starke Meinung. Also es ist ein spannender Konflikt hier in ihr. Und ich glaube, darüber werden wir auch später noch ein bisschen reden. Gerade so nach Giannis Tod sieht man das ja noch mehr. Was übrigens super oft in allen möglichen Artikeln erwähnt wird, also wirklich in überraschend vielen Artikeln, ist ihre Größe. Oder besser gesagt, ihre mangelnde Größe. Also sie ist sehr klein. Und das wäre mir gar nicht aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Aber es wird in jedem Artikel erwähnt, wie klein sie ist.
Aber sie hat ja auch mal gesagt, sie trägt eigentlich immer High Heels und ohne fühlt sie sich nackt, wahrscheinlich wegen ihrer Größe.
Aber sie sagt auch mal dazu, es macht mir nichts aus, dass ich nicht groß bin. Ich denke groß. Wo war ich? Bei Donatella. Genau, bei ihrem Platz in der Firma. Denn es wurde immer sehr viel drüber geredet, so, was macht sie denn eigentlich in der Firma? Und in den meisten Artikeln damals wird sie eben immer nur beschrieben als Giannis Muse. Also eigentlich ist das immer so die Definition von Donatella gewesen, Giannis Muse. Aber was ist das? Also was kann man sich darunter vorstellen? Darüber wurde weniger geredet, aber ein ganz großer, essentieller Teil von Donatellas Aufgabe in der Firma war die Öffentlichkeitswirksamkeit. Ist das ein Wort? aber ihr wisst, was ich meine. Ihre Öffentlichkeit. Wie sie öffentlich aufgetreten ist. Also ein ehemaliger PR-Chef von Versace erzählte auch, dass Donatellas Partyleben, das ziemlich ausschweifend war, sehr wichtig für die Firma war. Also sie entertainte die Celebrities bei Veranstaltungen. Sie ging raus in den Klamotten von Versace. Sie war das Gesicht der Firma. Sie freundete sich dann auch mit allen möglichen Promis an, die sie dann zu Versace brachte, die dann so Gesichter der Marke wurden. Also ich glaube, Gianni Versace alleine hätte all diese Promis gar nicht bekommen. Ich glaube, der hätte die gar nicht kennengelernt und hätte sich auch gar nicht so mit denen krass angefreundet. Also das war wirklich Donatella, die da raus in die Welt gegangen ist und die Marke repräsentiert hat.
Hey, ohne Mist, bevor du gesagt hast, in die Welt gegangen, habe ich angefangen zu schreiben, offen in die Welt gehen, weil das ein Teil von der Persönlichkeit aus dem Human Design ist, auch mit offenen Armen in die Welt gehen. Wir haben genau gleich geschrieben und...
Siehst du mal, weil das ist genau das, was Donatella gemacht hat. Also gefeiert und Spaß gehabt, Leute kennengelernt, die dann für Versace letztendlich gearbeitet haben. Also das war schon wirklich wichtig. Und sie war wirklich unglaublich viel unterwegs. Also in einem Vanity Fair Artikel vom Juni 97 sagt sie, Zitat, ich will sehen, was in der Welt passiert, immer überall. Schlafen zu gehen ist das Letzte, woran ich denke. Das hatte auch Nachteile, denn wie wir heute wissen, war sie zu der Zeit schon drogenabhängig. Ich glaube, darüber wird Magda wahrscheinlich später reden. Aber zu der Zeit war sie schon drogenabhängig und das hat dieses Jet-Set-Leben, was sie da geführt hat, auch ja beeinträchtigt. Also das hing damit leider auch zusammen. Also das war nicht nur gut, dass sie da immer so unterwegs war. Aber sie hat nicht nur PR gemacht und sie war nicht nur unterwegs. Also das war nicht alles, was sie für das Haus Versace gemacht hat. Sie hat viel mehr gemacht. Also sie war wirklich bei weitem mehr als nur in Anführungszeichen eine Muse für den grandiosen Gianni Versace. Sie war viel mehr. Sie designte auch sehr viel. Also sie designte Taschen, Schuhe, Accessoires. Und 89 launchte Versace ja auch seine Linie Versus Versace. Und die wurde komplett von Donatella geführt. Also die stand komplett unter ihrer Herrschaft. Sagen wir es mal so. Und ja, also sie machte wirklich unglaublich viel im Unternehmen. Das ist mir super wichtig, das zu betonen, weil ich glaube, es wird ganz oft vergessen. Aber trotzdem wurde sie zu der Zeit immer als nur die kleine Schwester gesehen. Und ihr Anteil, den sie ins Unternehmen gebracht hat, wurde eigentlich kaum gesehen, was ich echt schade finde. Mitte der 90er wurde ihr Einsatz für die Firma sogar noch mehr, denn Mitte der 90er erkrankte Gianni an Krebs. Also es gibt auch Gerüchte darüber oder Geschichten darüber, dass er an HIV erkrankt war und sich deshalb zurückzog, aber die Familie verneint das und ehrlich gesagt, da gehe ich dann eher mit der Familie, weil ich mir denke, selbst wenn es so wäre, es geht uns irgendwie nichts an, wisst ihr, was ich meine? Und wenn die Familie das, also selbst wenn es so wäre, wenn die Familie sagt nein, dann glaube ich das, dann ist es für mich so. Und die Familie sagt, er hatte Krebs in der Zeit und zog sich deshalb sehr stark zurück. Und in der Zeit übernahm Donatella die Zügel im Hause Versace. Und das ging auch echt lang. Also es war über ein Jahr, ich glaube anderthalb Jahre, dass er sehr zurückgezogen war und Donatella dann die Chefin war. Und das war schwierig, sagen wir es mal so. Denn einerseits war es für Gianni gut, jemand zu haben, dem er voll und ganz vertrauen konnte. Andererseits hatten die beiden ein sehr großes Ego, also beide. Und die Situation war sehr schwierig. Und deshalb soll es zwischen den Geschwistern auch ordentlich gekracht haben. Also richtig heftig gekracht haben. Und beide sprachen auch darüber, dass es einige Monate ziemlich heiß herging. Also so ein halbes Jahr soll es wirklich ganz schön brenzlig gewesen sein. Doch letztendlich vertrugen sie sich wieder und er sagte auch darüber, Zitat, Gott sei Dank habe ich sie und sie mich. Und das finde ich gut, dass sie sich wieder vertragen haben, weil leider Gottes viel Zeit blieb den beiden nicht mehr. Also ich habe ja schon in der Versace-Folge drüber gesprochen, wie sehr Gianni Versaces Tod mich verstört hat. Also da hatte ich ja so einen kurzen philosophischen Moment, in dem ich das Leben selbst in Frage gestellt habe. Und es geht mir immer noch so. Also je mehr ich darüber lese, denke ich wirklich, was hat das Leben für einen Sinn? Wisst ihr, was ich meine? Wenn dann alles einfach enden kann. Ich weiß auch nicht, mich verstört es total. Und ein großer Grund, weshalb mich sein Tod so verstört, ist eben seine vorherige Krankheit. Denn ich habe auch ein Interview mit Donatella gelesen, in dem sie über diese Zeit spricht. Und sie erzählt, dass Gianni eben sicher war, er würde sterben. Also er war absolut sicher, weil sein Krebs war auch sehr... Also er hatte angeblich Krebs im Ohr und es war inoperabel. Und ja, also er war sicher, er würde sterben. Doch dann wurde er plötzlich wieder gesund und sie haben sich alle so gefreut. Also sie erzählt in diesem Interview, sie haben Champagner getrunken und gefeiert. Also sie waren alle unglaublich glücklich, weil das ja auch so unerwartet und unerhofft irgendwie kam. Also sie waren ja sicher, er würde sterben. Aber leider einige Monate später kam der große Schock. Gianni Versace wurde ermordet. 1997 wurde Gianni Versace in Miami vom Serienmörder Andrew Cunanan ermordet. Und das war ein ganz großer Schock für die ganze Welt, aber vor allem für seine Familie. Und Donatella sagt rückblickend über diesen Tag, Zitat, jetzt fühlt es sich so an, als habe mich der Tod meines Bruders stark gemacht. Aber für eine lange Zeit war es ein Trauma. Das erste, was ich gemacht habe, als ich die Neuigkeit an diesem Todestag gehört habe, ich rannte in das Zimmer, in dem meine Kinder waren, um den Fernseher auszumachen. Aber ich war nicht schnell genug und sie sahen ihren Onkel voller Blut und fragten mich, warum. Ich musste für die Firma stark sein, aber vor allem musste ich für die Familie stark sein. Die Menschen dachten, ich sei keine warme Person, aber ich versuchte nur, mich selbst zusammenzuhalten. Es gibt noch ein zweites Zitat über diese Zeit. Zitat, er war mein bester Freund. Ich habe ihn geliebt. Ich konnte keinen Grund für seinen Mord finden. Die Firma, die er kreiert hat, blickte auf mich und alle fragten sich, was wird sie tun? Der König ist tot. Ich begriff, dass die Augen der Welt auf mich gerichtet waren und die Leute glaubten, dass ich es nicht schaffen würde. All diese Menschen waren von mir abhängig. Ihre Jobs lasteten auf meinen Schultern. Ich musste Giannis Traum gerecht werden. Und weiter sagte sie auch, das Schlimmste war für mich, die starke Fassade vor allem aufrechthalten zu müssen, denn ich war überhaupt nicht stark. Ich ging nach Hause und weinte. Und ich finde das so krass. Also ich meine, der Tod von jemandem, der dir nahesteht, also von deinem Bruder, ich glaube, das wäre für jeden Mensch ganz schlimm und so eine Zäsur in jedermanns Leben. Aber vor allem in Donatellas Leben ist es eine unglaublich große Zäsur, weil sie ja ihrem Bruder einerseits, also auf dieser persönlichen Ebene, sie stand ihm unglaublich nahe. Er war, sagt sie ja selbst, ihr bester Freund, ihre wichtigste Stütze im Leben. Und das zu verlieren ist furchtbar. Aber gleichzeitig hat sie diese Firma, die sie weiterführen muss. Und sie sagt es ja eben selbst. Also plötzlich lag alles auf meinen Schultern. Plötzlich war ich für alles verantwortlich, dass die Menschen ihren Job behalten konnten, dass die Firma, die Millionen schwer war, weiter existiert. War meine Verantwortung. Das ist so heftig. Und du hast ja auch gar keine Zeit zu trauern. Also wir haben ja in den Versace-Folgen auch gesagt, 3 Monate später stand schon die nächste Fashion-Show vor der Tür. Also es musste ja sofort weitergehen. Da war ja gar keine Zeit, einfach mal zur Ruhe zu kommen, zu trauern, sich zu besinnen. Und das stelle ich mir so, 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 so heftig vor. Und vor allem, wenn du merkst, das darf man nicht vergessen, sie sagt es ja selbst, sie merkt, die ganze Welt schaut zu mir und alle denken, ich werde scheitern. Und mindestens die Hälfte von denen will, dass ich scheitere. Das ist so eine heftige Situation. Also Gott, die arme Donatella. Und wie es dann weiterging, also wie sie mit dieser Zäsur klarkam und wie ihr Leben dann weiter verlief, darüber wird uns jetzt Magda etwas erzählen.
Also Pauline hat's ja schon, wir starten gleich mit einem riesen, riesen Kracher-Thema. Pauline hat's ja gerade schon angesprochen, Donatella Versace war sehr, sehr lange sehr drogenabhängig. Also sie hat dann irgendwann 2004 kam der komplette Breakdown und sie hat sich selbst in eine Entzugsklinik einchecken lassen, nachdem Elton John eine Intervention an ihr gestartet hat. Also er ist zu ihr hingegangen und gesagt, hey, so und so sieht's aus, merkst du ja selber, das ist nicht gut, bla und tralala. Nachdem sie bei dem Geburtstag ihrer Tochter einen kompletten Kollaps wohl erlitten haben muss. Also es war richtig, richtig schlimm. Danach ist sie sehr offen mit dem Thema umgegangen und es haben sehr viele Leute, also heutzutage ist es ja anders, heutzutage, wenn jemand zu sowas steht, zu einer mentalen Krankheit zum Beispiel oder zu einer Essstörung oder zu einem Drogen- oder Alkoholproblem, dann reagiert der Großteil der Gesellschaft sehr positiv darauf. So, hey, das war scheiß, was du gemacht hast, das war nicht okay, aber, also für deinen Körper und für alle anderen um dich rum. Aber wir finden es cool, dass du dazu stehst und das macht ja auch andere Leute stärker. Und damals war die Wahrnehmung in der Gesellschaft aber eine ganz andere. Also da kann ich mich noch dran erinnern, so ganz vage zumindest, dass die Gesellschaft damals wirklich die arme Frau, muss man ja wirklich sagen, die ein schweres Drogenproblem hat. Die 18 Jahre hat sie damals gesagt, hat sie immer wieder Kokain konsumiert und auch teilweise sehr viel Kokain konsumiert. Also sie hat es zwischenzeitlich mal geschafft, hat sie gesagt, clean zu werden. Aber nach dem Tod von ihrem Bruder ging das wieder rapide bergab. Also der Drogenmissbrauch hat wieder angefangen und auch sehr, sehr rapide und schnell zugenommen. Das weiß ich noch, dass damals 2004 Donatella in den Medien als so eine richtig kaputte Frau dargestellt wurde. aber auch nur das, also was für eine Stärke es braucht, in der Gesellschaft aktiv sich hinzustellen und zu sagen, ja, ich habe ein Drogenproblem und das ist nicht gut für meinen Körper und meine Mitmenschen und meine mentale Gesundheit, weil sie hat ja auch selber gesagt in einem Interview einmal, dass wenn du Kokain konsumierst, das gibt dir ja dieses High, also Kokain ist ja ein Aufputschmittel und wenn du das nimmst, fühlst du dich natürlich gut und sobald es die Wirkung aber nachlässt, fühlst du dich alles andere als gut und dann willst du natürlich nichts mehr als weiterhin diese Droge konsumieren und jemand, der so diesem Drogenrausch verfallen war für 18 Jahre mehr oder weniger mit einer kurzen Unterbrechung mehr, also ja, dann so zu zerreißen und für diese Stärke sich vor die Gesellschaft zu stellen, so ja, so runterzuputzen in Ermangelung eines besseren Wortes, was man hier jugendfrei verwenden darf. Es ist wirklich, also das, da kann ich mich noch vage dran erinnern, ich fand das sehr, sehr heftig damals. Also,
und dann ist es ja, dann ist es ja Leuten wie ihr zu verdanken, dass sich das geändert hat. Weil man hätte jeder sich das für sich behalten, weil es eben so missachtet wurde, dann würde auch jetzt die Offenheit fehlen. Also deswegen kann man ihr da danken, dass sie das so entschieden hat.
Ja, total. Also das wäre ein sehr bewundernswerter Zug von Donatella Versace, dass sie da so offen mit umgegangen ist. Und das spricht ja auch wieder für diese Offenheit auch in der Familie, was Pauline ja gerade vorhin schon angesprochen hat, dass sie immer sehr offen und sehr ehrlich miteinander kommuniziert haben. Und Donatella auch an sich einfach ein sehr offener und ehrlicher Mensch ist und das und da auch dann keinen Hehl draus gemacht hat. Also das haben ja vorher immer wieder auch Leute schon gemunkelt. Also es gab ja immer wieder Gerüchte, dass sie ein Drogenproblem hat. Und sich dann halt wirklich hinzustellen und zu sagen, ja, das ist so. Und das ist auch schlimmer, als ihr wahrscheinlich alle euch vorstellen könnt. Und deswegen gehe ich jetzt in Behandlung. War ein sehr, sehr starker Move. Davor, haben wir ja schon in unserer Folge auch angesprochen, hat sie dann tatsächlich auch ja das Modehaus übernommen. Also das, dieser Zusammenbruch war 2004. Und davor ist aber noch sind so ein paar spannende Sachen noch passiert fürs Modehaus. Und natürlich auch für Donatella. Weil, das haben wir in der Folge auch schon gesagt, dass sie 2000 für die, für eine Modenschau ein Kleid kreiert hat. Das war das Jungle Dress. Das hat dann 2000 die gute J.Lo auf dem Red Carpet bei den Grammys getragen. Ich glaube, wir können uns alle noch dran erinnern. Das war das allererste Bild, was das Internet gebrochen hat, weil wegen diesem Bild Google Images erfunden wurde.
Dazu haben wir übrigens auch eine Folge mit J.Lo. Da gab es mal eine Überschneidung zur Mode tatsächlich. Da haben wir diesem Kleid haben wir auch ein paar Minuten gewidmet. War super spannend. Und ja, das Google Image ist dadurch erfunden, wurde mehr oder weniger. Wie irre ist das?
Ja, ist total verrückt. Und da habe ich ja in der Folge schon gesagt, das hat eine von den Spice Girls hat das auch schon getragen davor auf dem Red Carpet. Und es kam aber, es hat nicht so Wellen geschlagen wie bei J.Lo. Also da war es auch so, naja, cooles Kleid, bisschen sexy, bisschen risky und so. Aber es hat bei weitem nicht so Wellen geschlagen. Und dazu hat Donatella tatsächlich auch ein ganz, ganz gutes, passendes Zitat gesagt. Auf dem Kleiderbügel ist kein Kleid jemals sexy. Dort ist es nur Stoff an einem Kleiderbügel. Und das hat sie auch ein paar Mal so nicht in der Konstellation, aber sinngemäß gesagt schon, dass natürlich ein Kleid immer nur eine gewisse Wirkung hat, wenn man ihm diese Wirkung verleiht. Also an sich ist das Kleid einfach Stoff, der halt bis zum Bauchnabel ausgeschnitten ist. Man sieht die Beine, man sieht den Popo. Man kann schon erahnen, dass es sexy wird, aber es wird ja erst durch die Attitude der Trägerin oder des Trägers so richtig mit Leben irgendwie versehen. Und das hat Donatella absolut begriffen und hat natürlich deswegen auch immer wieder bestimmte Celebrities für Werbekampagnen rangezogen, die das halt besonders gut verkörpert haben. Also J.Lo, Lady Gaga, Christina Aguilera damals, Jon Bon Jovi. Also hat sie das Label ja auch irgendwie groß gemacht und diesen Vorteil halt für sich genutzt, dass sie das ganz klar erkannt hat. An sich, also Donatella hat ein paar Interviews gegeben, weil ich habe immer dann noch weitergesucht, es muss doch irgendwie noch mehr dazu geben, wie es ihr konkret ging nach dem Tod, wie sie das konkret geschafft hat. Also das ist ja so eine krasse Leistung, mit einem Tod von einem engen Familienangehörigen, von einem sehr, sehr vertrauten Menschen irgendwie fertig zu werden und nicht nur irgendein Modehaus, sondern so ein Riesenmode-Imperium irgendwie weiterzuleiten. Und da geht sie aber tatsächlich gar nicht so sehr ins Detail. Also sie sagt halt an mehreren Stellen, dass sie im Prinzip ja keine andere Wahl hatte, außer stark zu werden, weil Pauline hat ja gerade schon gesagt, sie hat sich damals gar nicht so sehr als stark gesehen und war ja auch sehr, sehr unsicher als Designerin, als Person, als wie stehe ich jetzt in der Gesellschaft überhaupt, wo ist mein Platz in der Gesellschaft, und das hat man ihr auch lange Zeit schon auch angemerkt und dadurch hat sie diese Stärke halt erst entwickelt und das hat sie in einigen Interviews, also in denen, die sie gegeben hat, auch immer wieder betont, dass sie heutzutage als so eine starke Frau wahrgenommen wird, die halt sich auch, ja wirklich auch einsetzt, konkret für andere Frauen zum Beispiel. Aber dass es halt nicht immer der Fall war, dass sie teilweise, also man sagt ja auch immer, you can't pour from an empty cup, du kannst nicht aus einem leeren Glas ausschenken. Und das hat sie auch immer wieder gesagt, dass sie lange Zeit auch gar nicht, also sie hat halt gucken müssen, dass sie selber so stark wird erstmal. Und jetzt, so langsam kann sie anfangen, das auch rauszutragen in die Gesellschaft sozusagen und andere Frauen auch stark zu machen, andere Menschen zu unterstützen. Und fand ich auch eigentlich sehr, sehr schön zu sehen. Also das haben wir in der Folge so ein bisschen, glaube ich, auch angesprochen, dass sie da sehr lange mit gestruggelt hat, natürlich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, aber eben auch mit ihrem Selbstbewusstsein. Und das ist natürlich ein weiterer Aspekt, zum Beispiel bei Donatella sind ja eben die ganzen Schönheitsoperationen. Das haben wir in der Folge über, also in der zweiten, im zweiten Teil über Versace auch schon angesprochen, dass Donatella in der Öffentlichkeit ja immer so ein bisschen als so eine lächerliche kleine Kunstfigur irgendwie dargestellt wird, so ein Sidekick irgendwie, immer noch teilweise zu ihrem Bruder, was sie ja gar nicht mehr ist. Also sie ist ja sehr wohl eine gestandene Designerin mittlerweile.
Das wird ganz oft super falsch wahrgenommen, weil man ja immer nur drüber redet, ah, Gianni hatte so einen starken Einfluss auf Donatella und sie war praktisch ja nur seine Puppe und eigentlich war er ja der Grandiose und bla bla bla. Und also er war der Starke, sie war so das Anhängsel im Prinzip. Aber das ist nicht so. Also man darf wirklich nicht vergessen, wie stark sie ist und schon immer war. Also sie zum Beispiel, wir haben ja vorhin schon gesagt, sie trägt immer High Heels. Das ist ihr Ding. Also sie sagt auch mal im Interview, sie trägt immer High Heels, außer beim Sport. Das ist der einzige Ort, wo sie flache Schuhe trägt und sonst überall. Sie trägt immer High Heels. Und er mochte das überhaupt nicht. Also er sagte mal darüber, Zitat, ich sage ihr oft, dass ich es nicht mochte, wie sie sich kleidet, diese engen Hosen und diese High Heels. Aber es hätte sie nicht weniger interessieren können. Das ist ihre Stärke. Sie weiß, was sie ist. Und das finde ich richtig cool, dass er das ja auch schon erkannt hat. Also, dass sie viel mehr ist als nur eine Muse oder ein Anhängsel oder irgendwas. Sie ist verdammt stark und das mochte er ja an ihr. Also, die Leute tun immer so, als ob sie einfach eine fleißige Arbeitsbiene gewesen wäre und halt so seine kleine Puppe und deshalb wollte er sie bei sich haben, damit er sie so rumkommandieren kann. Aber das stimmt ja nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Also, er wollte sie bei sich haben, weil er ihre Stärke schätzte, weil er ihre Meinung schätzte. Die beiden diskutierten alles. Und der Mode-Journalist Juicy Ferre sagte auch mal über die beiden sehr treffend, Zitat, sie war sein Pass in die Welt der Frauen. Sie war sein weibliches alter Ego. Und ich finde, das trifft so gut. Die beiden waren irgendwie eins, aber gleichzeitig haben sie sich auch permanent irgendwie, ja, ihr wisst, was ich meine, oder? Es war eine krasse Dynamik dahinter. Aber deshalb wundert es mich auch nicht, dass sie jetzt so stark geworden ist in den letzten Jahren, weil sie schon immer stark war. Ich glaube, sie musste es nur selbst verstehen. Und da gibt's ein wundervolles Zitat von ihr. Denn, du hast ja gerade auch schon gesagt, Magda, irgendwann hat sie ja diese Stärke gefunden. Es hat gedauert, aber sie hat sie für sich gefunden in den letzten Jahren. Und sie hat das mal sehr schön zusammengefasst, wie sie zu dieser Realisation kam, dass sie eigentlich stark ist. Und zwar, Zitat, ich hörte auf alle anderen. Und dann realisierte ich, auf wen hörte mein Bruder? Auf mich. Ich arbeitete jeden Tag mit ihm. Ich war viel mehr als eine Muse. Es war ein Dialog zwischen uns. Wir diskutierten alles. Und dieses, als ich das Interview gelesen habe, ich dachte so, oh mein Gott, sie trifft den Nagel auf den Punkt, weil alle um sie herum nach seinem Tod auf sie eingeredet haben. Du musst das machen, du musst das machen. Oh mein Gott, du musst Versace so führen. Ach, du kriegst es eh nicht hin. Komm, hör einfach auf uns. Und dass sie das gemacht hat aus Hilflosigkeit, aus Angst, aus Unsicherheit und dass sie irgendwann begriffen hat, halt, warte mal, der grandiose Gianni, den ich so vergöttere, wer war seine wichtigste Person? Auf wen hat er gehört? Auf mich. Also sollte ich vielleicht auch auf mich hören. Das ist so ein starker Moment gewesen, oh Gott. Und weil du ja auch gerade gesagt hast, sie unterstützt sehr stark Frauen. Das ist ihr unglaublich wichtig. Ich glaube, in den letzten Jahren habe ich kein Interview mit ihr gelesen, in dem sie nicht betont hat, dass sie Frauen stark machen will. Sie ist ja eben selbst eine starke Frau und will das auch an andere weitergeben. Und es ist spannend, weil Versace war ja schon immer sehr, wie soll man sagen, eigentlich wundert es mich, dass Gianni kein Stier ist, weil Versace ist, also wenn Venus eine Modemarke hätte, also ich meine jetzt den Planet Venus, dann wäre es der Planet Venus vor allem. Oh mein Gott, ich meine, die Mythologie Venus, okay? Wenn die eine Modemarke hätte.
Die Göttin Venus.
Die Göttin. Den Planet.
Nicht, dass aber das ist eigentlich Marilyn Monroe, oder? Hatten wir das nie festgestellt? Die ist die Venus.
Ja, sie ist die Geborene. Sie personifiziert Venus.
Also wenn Marilyn Monroe eine Modemarke hätte.
Dann wäre es Versace. So schließt sich der Kreis.
So viele Crossovers. Haben wir alles zusammengebracht, was vielleicht oder auch nicht zusammengehört. Who knows?
Alles aber, in einen Topf geschmissen.
Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Versace ist halt Sinnlichkeit in Person. Ja. Und ich finde es spannend, weil es schon immer eben sehr weiblich, sehr feminin war. Aber als Donatella übernommen hat, veränderte sich das nochmal auf eine andere Art und Weise, weil ihre weibliche Perspektive veränderte eben diese Mode. Also sie sieht ja alles, weil man muss echt auch mal klar sagen, die meisten Modehäuser werden ja von Männern geführt, was ja anscheinend gut funktioniert. Aber dass sie eine Frau ist, ist schon was Besonderes. Und sie hat einen anderen Blickwinkel drauf. Also sie sagte auch mal, Zitat, ich probiere alles an. Also sie probiert jedes Versace-Stück, was verkauft wird, an. Ich setze alles daran, dass du dich besser fühlst, wenn du Versace trägst. Du sollst dich unbesiegbar fühlen. Und das muss sowohl in einer Größe 38 passieren, als auch in einer Größe 46. Und das fand ich so
baby.
Gut. Das ist was so Besonderes. Ich meine, Magda, wir hatten es ja schon oft drüber. Das ist, man sollte meinen, es sollte selbstverständlich sein, aber ist es nicht. Und das kommt
gerade in der Modeindustrie ist es leider was sehr Besonderes. Also ist ja schön, aber es ist ja, wie gesagt, leider was sehr Besonderes, aber also habe ich ja in unseren Folgen zu, also im zweiten Teil auch schon gesagt, dass ich gerade deswegen, also vorher war ich so, naja, Versace, schön und gut, ist ganz, ganz cool, ich verstehe den Hype, also I get the Hype, aber ich bin nicht so an Bord bei dem Hype, aber seit den Folgen bin ich voll zum Versace-Fan mutiert, weil ich finde, je mehr man auch besonders über Donatella liest, desto mehr wächst einem die Modemarke auch ans Herz, weil es so eins ist. Wisst ihr, wie ich meine? Also es ist manchmal ist es dann so, ja, ich finde Chanel ganz gut, aber Coco ist halt echt so eine kleine
problematische Person.
Oder manchmal andersrum, dass man die Person gut findet, aber die Mode nicht so feiert. Aber bei Versace ist es so eins für mich. Also ich feiere Donatella total für das, was sie macht und wie sie Frauen empowert in ihrem Alltag und mit ihrer Mode. Und ich feiere Versace, also die Mode Versace total, weil es genau das ja auch widerspiegelt, so, ja.
Ja, und ich finde es halt auch cool, weil sie unterstützt ja nicht nur Frauen, also sie setzt sich irgendwie für so viele Leute ein. Also zum Beispiel jetzt gerade, während wir diese Folge aufnehmen, ist ja Pride-Monat. Und da sieht man es gerade wieder sehr aktuell, dass sie sich wirklich sehr krass für die Rechte der Community einsetzt und da wirklich auch mit ganzem Herzen dabei ist. Weil es gibt ja auch viele Firmen, da hat man so das Gefühl, ja gut, die wenn halt der Monat Gefühl gekommen ist.
Ja.
Genau, ist halt eine Marketingmasche für ganz viele, muss man ehrlich sagen. Aber bei ihr nicht. Es war ihr schon immer wichtig. Und sie hat auch mal in einem Vanity Fair Interview von 2014 geantwortet auf die Frage, welche lebende Person bewunderst du am meisten? Und darauf hat sie gesagt, jede homosexuelle oder transgender Person, die für ihre Rechte auf der ganzen Welt kämpft. Und das fand ich so cool und so Donatella. Das ist so cool, dass sie sich einfach nicht, also weißt du, sie ist reich. Sie kann sich ein geiles Leben machen. Sie braucht sich um gar nichts mehr kümmern auf der Welt. Wisst ihr, was ich meine? Und viele reiche Leute machen auch genau das. Die segeln mit ihrer Yacht raus auf den Ozean und chillen ihr Leben. Und das macht sie nicht. Und das finde ich so, so cool. Und was auch was ganz Besonderes ist, die Art, wie sie Versace führt. Also, weil ich finde das so wichtig zu betonen, weil alle, also nicht alle, aber ganz viele immer so über sie so belächeln. Wisst ihr, so, ach ja, sie hat das halt nur, weil ihr Bruder das gemacht hat und bla bla bla. Und sie sagt ja auch selbst, es hat sich für sie am Anfang richtig scheiße angefühlt, weil sie das Gefühl hatte, sie hat ja diesen Platz jetzt nicht, weil sie es verdient hat, sondern einfach nur, weil er gestorben ist. Also aus der Tragödie heraus und nicht, weil sie es verdient hat. Das ist
ja wie
kein
so eine Art Thronfolge halt, dass man ja, man wird ja nicht König, weil das Volk einen so sehr liebt oder so, sondern weil man halt der Sohn von irgendwem ist.
Ja, aber nicht nur, weil du der Sohn von bist, also jetzt in dem Fall die Schwester, sondern aus einer Tragödie heraus. Also sie ist nur an diesem Platz, weil ihr Bruder gestorben ist. Und das ist ja kein schönes Gefühl zu wissen, dass der Grundstein deiner Karriere was so Tragisches ist. Umso bemerkenswerter, wie gut sie es macht. Und ein Punkt zum Beispiel bei ihr, und darüber haben wir auch in der Versace-Folge gesprochen, sie denkt Mode wirklich neu. Also sie hat ja zum Beispiel vor ein paar Jahren eine Kollektion mit Fendi rausgebracht. Das ist was echt Besonderes. Ich meine, das gibt's sonst eigentlich nicht, dass zwei große Modemarken, die ja eigentlich konkurrieren, zusammenarbeiten. Oder auch ein anderes schönes Beispiel. Sie hat vor ein paar Jahren für Givenchy gemodelt. Und das ist auch was ganz Besonderes. Also habt ihr schon mal gehört, dass ein Chefdesigner von irgendeinem Haus für das Modehaus von jemand anderem modelt? Also, ich hab's noch nicht gehört. Klärt mich gerne aus, auf ihr da draußen. Mhm. Und sie sagte auch dazu, Zitat, Ricardo ist, also der Chefdesigner damals, ist extrem talentiert und ein guter Freund. Wir sind Familie. Ich will das alte System loswerden, zusammenarbeiten, einander unterstützen und Mode zu einer globalen Gemeinschaftssache machen. Ist das nicht cool? Hast du das schon mal von irgendwem gehört? Also von irgendeinem Designer gehört? Aber es lief doch auch gut, Magda, oder? Also wie siehst du die letzten Jahre so?
Ja, also seitdem Donatella das Modehaus übernommen hat, am Anfang war es natürlich ein bisschen schwierig, klar, weil am Anfang war ja auch lange nicht klar, bleibt Donatella jetzt Chefdesignerin, oder am Anfang war es überhaupt die Frage, wer wird jetzt der neue Chefdesigner? Wird es Donatella oder wird es vielleicht jemand Externes? Und dann war klar, sie wird's, und dann wussten aber trotzdem alle nicht, wie es weitergeht, wird das Haus vielleicht verkauft, und also es war ja sehr, sehr lange sehr, sehr ungewiss im Haus. Und seitdem aber das sich so ein bisschen gesettelt hat, also auch so seitdem sie, das kann man schon auch so ein bisschen, glaube ich, an ihr festmachen, seitdem sie ehrlich mit der Gesellschaft zum Beispiel ist, was ihren Drogenkonsum angeht oder ihre Drogensucht und auch ihren Entzug. Also davor, die Zeit so vor 2005 ungefähr, würde ich sagen, war das Haus schon noch sehr am Struggeln, aber so ab 2005, 2006 ging es stetig, mit kleineren Rückschlägen natürlich, ist ja immer so, aber ging es stetig irgendwie immer bergauf für das Haus. Und heutzutage gehört Versace ja nicht nur rein empfindungstechnisch, ne, also jeder kennt das Haus, total viele Anhänger des Hauses tragen täglich die, also nicht täglich, aber öfter mal die Mode und sowas, also gibt schon auch Leute, die es täglich tragen, aber ja, aber auch rein zahlentechnisch ist das Haus so gewachsen und so aufgegangen unter ihrer Leitung, das muss man wirklich so sagen. Also das habe ich ja, glaube ich, in der Folge davor auch schon gesagt, im zweiten Teil, dass das Haus innerhalb von ein paar Jahren seinen Umsatz praktisch verdoppelt hat. Bis 2018, also so von zwischen 2014 und 2018 den Umsatz ungefähr verdoppelt. Und dann 2018 wurde das Haus ja verkauft an damals noch Michael Kors. Und die sind tatsächlich direkter Konkurrent von Fendi, weil du es ja gerade so schön gesagt hast. Also Fendi gehört ja zu LVMH und Michael Kors ist der direkte Konkurrent sozusagen von LVMH, die Kooperation, zu der das gehört. Und gerade deswegen ist es ja so besonders. Es ist ja nicht nur objektiv betrachtet ein direkter Konkurrent, sondern tatsächlich in reinen Zahlen, in wirtschaftstechnisch gesehen ist es ein direkter Konkurrent. Wirtschaftstechnisch gesehen steht Versace halt auch so gut da und das hat man wirklich größtenteils Donatella zu verdanken. Als sie war ja damals schon so ein PR-Gesicht, hast du ja vorher schon gesagt, vor Giannis Tod. Und seitdem natürlich noch mal mehr. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich das Erste, an was man denkt, wenn man Versace hört, sind irgendwie Animal Prints und vielleicht das Jungle Dress oder so Modemomente, aber natürlich auch Donatella. Also das ist wahrscheinlich die Top 3, an die man sofort denkt, wenn man Versace hört. Donatella, Versace. Und das ist kommt halt nicht von ungefähr, natürlich, klar, weil sie war eben auch sehr oft in den Medien und sehr oft auch mit negativer Presse, was dem Modehaus aber an sich langfristig gesehen gar nicht mal so sehr geschadet hat. Also, sondern eher noch zuträglich war für das Wachstum. Und jetzt könnte man natürlich denken, Donatella hat sich dann zur Ruhe gesetzt, ist in Rente gegangen 2018, als das Haus verkauft wurde, aber dem war natürlich nicht so. Sie ist weiterhin nach wie vor Chefdesignerin im Haus Versace, also Michael Kors, die Firma, die das gekauft hat, die haben sie in dem Posten gelassen, sie haben sie übernommen als Chefdesignerin und ja, sie hat 2017 tatsächlich, also bevor es verkauft wurde, hat sie ja nochmal so eine Tribute-Show veranstaltet, für Gianni veranstaltet, die ihm gewidmet war, wo das auch vorher ganz klar so inszeniert wurde, auch während der Show. Also da wurden Spruchbanner an die Wand geworfen, wo das konkret drauf stand. Und natürlich auch die Looks, die in der Show gezeigt wurden, waren auch sehr, sehr, sehr inspiriert von den Looks, die Gianni gerne designt hat. Und aber immer so gemixt mit ihrem Einfluss aus. Also das war so eine interessante und coole Kollektion, weil da wirklich diese zwei Köpfe irgendwie von Versace so durchkamen. Also einmal so der Einfluss von Gianni, von den damaligen Modenschauen und Kollektionen und dann aber auch ganz klar Donatellas Einfluss. Also total cool. Ja, also seitdem Versace verkauft ist 2018, sind die Zahlen auch weiterhin gut, jetzt alleine so wirtschaftlich betrachtet, aber ja, also auch rein objektiv betrachtet in der Gesellschaft ist das Ansehen des Modehauses nur noch weiter gestiegen. Also Donatella ist da wirklich auch eine sehr, sehr gute Vorreiterin, weil sie eben so viel sich wohltätig engagiert. Also sie spendet ja regelmäßig an bestimmte Charities zum Beispiel immer. Sie setzt sich durch in Interviews auch immer wieder für Frauen ein, für Frauenrechte, für die Community, LGBTQAI+-Community. Und dadurch ist sie natürlich, also dadurch, dass sie es halt auch von Herzen macht, ne, das haben wir ja gerade schon gesagt, es gibt manchmal so Celebrities, die irgendwie den lieben langen Tag auf ihrer Yacht rumschippern und dann einmal kurz in einem Interview sagen, oh, und die Menschheit, ich setze mich dafür ein und tun es aber gar nicht wirklich. Und da gehört Donatella eben nicht dazu. Sie ist wirklich so eine Macherin einfach, finde ich. Also sie hat irgendwie so ein Talent, aus den komischsten Sachen irgendwie coole Dinge zu machen. Also sowohl natürlich aus der Situation im Modehaus, aus so einer schrecklichen Tragödie etwas zu machen für sich selbst und für das Modehaus natürlich auch. Also das muss man natürlich auch ganz klar so sagen, weil du es auch eben schon erwähnt hast, da hingen ja auch Arbeitsplätze dran. Und deswegen war da Donatella natürlich, ist ja nicht mit dem Ziel daran gegangen, ich werde jetzt selber die beste Designerin für Versace, sondern, oder was heißt die beste, aber überhaupt die Chefdesignerin für Versace, sondern sie ist ja natürlich auch wahrscheinlich hauptsächlich erstmal mit der Mission rangegangen, oh mein Gott, ich muss dieses Modehaus irgendwie retten, ich muss die ganzen Arbeitsplätze ja erhalten. Die Leute verlassen sich ja auch auf dich als Chefin von so einem Modehaus. Ja, hat sie sehr, sehr gut gemeistert. Und ja, ich finde wirklich, also je länger man sich Donatella Versace betrachtet, umso mehr wird einem das irgendwie so bewusst, dass sie so eine, ja, sie ist einfach so eine Macherin. Die packt die Sachen halt wirklich an, da wo irgendwie was gebraucht wird, ist sie zur Stelle. Also hast du ja vorhin auch schon gesagt, sie probiert erstmal jedes Teil selber an, um zu gucken, passt es überhaupt in den Versace-Vibe, passt es zu dem, was ich mir vorgestellt habe, sieht es genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe und ja, ist da irgendwie sehr hands-on irgendwie bei allem.
Ja, und sie hat halt wirklich mittlerweile so ihren Weg, also ich glaube, sie vermisst ihren Bruder unfassbar, also das merkt man einfach, dass es so ihr Lebenstrauma ist und ich glaube auch nicht, dass sie darüber hinwegkommen wird, aber muss sie ja auch gar nicht unbedingt. Nee. Ich finde, das ist auch irgendwie so eine unangenehme Art von uns Menschen, dass wir irgendwie immer erwarten, dass jeder über alles hinwegkommt. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Da passiert was Schlimmes und ein paar Jahre später ist man so, okay, jetzt, aber weißt du, die Zeit heilt aber auch alle Wunden. Okay, jetzt reicht's aber auch mal wieder. Und das finde ich ganz unangenehm, weil es ist ihr Bruder, den wird sie für immer vermissen. Das ist doch ganz klar. Aber sie hat wirklich ihren eigenen Weg gefunden und da hat sie auch was Schönes gesagt. Sie wurde nämlich in einem Interview gefragt, was sie ihrem jüngeren Ich sagen würde, in der schwierigen Zeit nach Giannis Tod. Und da hat sie gesagt, Zitat, ich würde mir selbst sagen, sei stark und bleib dir selbst treu. Es gibt so viele Dinge, die ich gerne sagen würde. Aber vor allem, folge deinen eigenen Instinkten und versuche nicht, Gianni zu sein. Und ich finde, das hat sie gut gesagt, weil meiner Meinung nach macht sie genau das in den letzten Jahren. Also wir alle wissen natürlich nicht, wie es in ihr drin aussieht. Sie sagt auch in Interviews sehr offen, dass sie sehr, sehr, sehr unsicher ist. Und dass für sie heute, also ich glaube, es war ein Interview von 2018, bin mir gerade nicht mehr, es gab so viele Interviews, ich meine, es war eins von 2018, und da sagt sie auch, für sie ist zum Beispiel immer noch der schlimmste Moment, wenn die Modenschau rum ist und sie muss nach vorne und sich verbeugen. Das ist für sie das Schlimmste. Sie will da nicht raus, das findet sie schlimm, und vor allem, ihr tut das bis heute weh, dass sie da alleine draußen steht, ohne Gianni. Also ich glaube, diese Lücke wird für sie niemals weggehen. Aber ich glaube, sie hat es mittlerweile geschafft, so das ein bisschen zu trennen. Also, dass sie sieht, auch sie kann was. Sie ist gut in dem, was sie macht. Und muss sich nicht irgendwie, sie muss ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen und muss nicht immer sagen, weißt du, dieses Ich bin auch gut, muss sie, glaube ich, nicht mehr so langsam, sondern sie weiß, sie ist gut. Weil ich finde, das sind zwei Paar Schuhe. Sie ist gut und ich glaube, das weiß sie mittlerweile.
Ja, nee, den Eindruck habe ich auch auf jeden Fall. Also, wie gesagt, je mehr man über Donatella selbst irgendwie liest, in den ganzen Artikeln, in den ganzen Interviews über sie erfährt, umso mehr hat man irgendwie das Gefühl, dass sie vielleicht immer noch unsicher ist, das denke ich schon auch, aber dass sie immer mehr irgendwie so zu sich selbst auch gefunden hat über die letzten paar Jahre, und das finde ich sehr, sehr schön zu sehen, weil es natürlich die ganzen Dinge, die sie, diesen ganzen Support, den sie nach außen gibt, den ganzen Frauen, die sie empowern möchte und so weiter und so fort, das hat dadurch also es wirkt sehr authentisch, wenn sie solche Sachen sagt. Dadurch, dass sie halt selber so ein Trauma unbedingt überwunden hat, aber dass sie durch dieses Trauma halt durchgegangen ist, ihren Bruder zu verlieren und da sich so eine gewisse Stärke irgendwie zumindest nach außen hin angeeignet hat oder aneignen musste. Und das, finde ich, schwingt immer so ein bisschen mit, wenn sie zum Beispiel Interviews gibt oder sowas oder auch in ihrer Mode. Finde ich sehr, sehr schön, ja.
Ja, und vor allem für die Voraussetzungen. Also, sorry, ich hätte es nicht geschafft. Ich habe mich zurückgezogen, ich wäre auf eine einsame Insel gezogen und das war's. Von mir hättet ihr nie wieder irgendwas gehört. Also von daher, große Hochachtung. Aber jetzt bin ich mal gespannt, weil wir haben ja unsere Meinung gerade schon kundgetan, was wir über Donatella und ihr Leben und sie so denken. Jetzt bin ich mal gespannt, was die liebe Uta so denkt. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass wir ein bisschen unterschiedliche Meinungen haben.
Ja, mal gucken, ob wir an den Punkt kommen. Aber ich finde schon, eine ganz gute Überleitung ist ja zu sich selber finden oder authentisch sein. Darum geht's ja im Human Design. Deswegen glaube ich, ganz guter Zeitpunkt. Und ist ganz cool. Also ich habe so meine Punkte aufgeschrieben. So, ich gehe so mal ein paar Sachen durch und dann habt ihr mir jetzt schön Zitate geliefert, die ich da reinbringen kann. Also ich bin sehr zufrieden. Ich freue mich, dass die Strategie, glaube ich, ganz gut funktioniert.
Sehr gut.
Ja, nochmal kurz zu Human Design und was da vielleicht die Abgrenzung ist zur Astrologie. Und ja, es geht um Sterne, es geht um Planeten. Das stimmt alles, aber Astrologie ist es halt nicht. Also Human Design ist halt ein System. Es geht wirklich darum zu gucken, wie ist unser Naturell? Wo sind wir konditioniert von außen? Was bei Donatella natürlich auch ganz gut passt. Da gucke ich mal so meine Theorien, was da konditioniert ist und was von ihr kommt und so. Und wir sind alle beeinflusst von außen. Das heißt, niemand wird je komplett sein Naturell ausleben, ja. Aber die Theorie laut Human Design ist halt, wenn du deinem Naturell nahe kommst, dann lebst du leichter und erfüllter. Das ist so die Idee. Klar, wenn man lebt wie jemand anders, nicht so glücklich, ne? Also, so der Gedanke. Was mit der Astrologie übereinstimmt, also Human Design ist halt ein System und setzt sich aus 4 Komponenten zusammen und Astrologie ist halt ein Teil, wo wir was rausnehmen quasi und integrieren in dieses System. Die Übereinstimmung oder die Komponente ist einfach, dass wir uns anschauen, wie die Himmelskörper am Tag der Geburt standen. So. Aber anstatt wie in der Astrologie, das in den Himmel jetzt in 12 Bereiche einzuteilen, haben wir halt 64 im Human Design. Aufgrund der 2. Komponente von dem I Ching, wo bestimmte Persönlichkeitsmerkmale definiert sind. Und das kombinieren wir quasi. Packen das dann in den Körper mit Hilfe der Chakrenlehre und gucken dann, welche Zentren energetisch quasi aktiviert sind und was passiert, wenn bestimmte Eigenschaften zusammenkommen. Das ist dann wieder ein Teil aus der Kabbala und wir gucken dann, okay, wie ist der Energiestrom? Was bringen wir in den Raum rein? Wo sind wir beeinflussbar? So. Und das Schöne finde ich an Human Design ist auch, es ist immer eine Wahl. Also Astrologie ist für mich oft so ein bisschen so, ja, an deinem 12. Geburtstag passiert Folgendes. Also das mag ich persönlich immer nicht so. Das ist, ich finde es halt cool zu gucken, okay, das ist das Naturell. Du kannst danach leben, was resoniert mit dir, das kannst du machen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann guckst du halt, wie der andere Weg so funktioniert, ja. Und
aber jetzt gehen wir mal zu Donatella. Kann ich mal kurz was zur Astrologie sagen? Weil ich habe jetzt zwar 1 Milliarde Mal gesagt, dass ich ein Stierkind bin und dass ich das schon irgendwie auch so sehe und so weiter. Aber eigentlich glaube ich nicht an Astrologie, weil ich glaube, was auch viele vergessen, die Welt hat sich ja weitergedreht. Das heißt, die Sternzeichen, die da so zugeordnet werden, sind ja gar nicht die Sternzeichen. Also deshalb denke ich immer, wenn Leute schon Astrologie machen wollen, also wenn sie schon sagen, oh, ich bin ein Skorpion, also bin ich, dann rechne wenigstens, bevor du dein Horoskop liest, dann rechne wenigstens dein tatsächliches dein tatsächliches Sternzeichen nach, weil das kann man ja machen, damit du wenigstens wirklich weißt, was du... Also diese Sternzeichen, auf die meisten sich beziehen, sind ja eh Quatsch. Deshalb ist es doppelt... Also ich nehme gerade voll der Astrologie den Wind aus den Segeln, aber irgendwie ist es dann so doppelt Quatsch. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, als jemand, der in Redaktionen gearbeitet hat, ich habe Horoskope teilweise geschrieben. Von daher...
Ja, ich habe das jetzt noch echt so ganz kurz schwarz-weiß hingestellt. Ne? Ich finde die Energien... Also die Energien in der Astrologie, die finde ich super spannend und ich muss mich da mal auch irgendwann noch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Das ist cool. Ich mag nur nicht dieses Vorbestimmte so komplett. Das mag ich nicht so. Und was du sagst, ja, genau. Also auch die Horoskope, die irgendwo in Zeitungen stehen, nichts gegen deine Arbeit, aber...
also ich habe mir immer Mühe gegeben, aber ich kann euch garantieren, ich habe mich nicht mit einem Teleskop ans Fenster gestellt und habe die Planeten
angeschaut. Hast du nicht gemacht?
Definitiv nicht. Von daher, nehmt's mit ein bisschen,
genau, das ist das Ding. Nehmt's mit vor, guckt, was resoniert. Und das ist das Coole. Es gibt eine Perspektive von außen und dann guckt man selber, was resoniert. So, und das liebe ich dann.
Ja.
Ja, dann gucken wir nochmal bei Donatella. Also ich sag's mal so, wenn ich dieses Chart mir anschaue mit den Geburtsdaten einer Person, dann kann ich da irgendwie eine anderthalb Stunde drüber reden. Mache ich natürlich nicht, Leute, keine Sorge.
Hau ruhig raus.
Ich gucke mir halt, ich ziehe mir so das raus, was mir so am meisten erstmal so ins Auge sticht, was ich so am spannendsten finde. Und das habe ich halt bei ihr auch probiert. Und es gibt so verschiedene Teile. Und ein Teil ist zum Beispiel, das nennt sich Profil. Also da guckt man sich an, wie ist denn die Person mit anderen Menschen zusammen? Wie interagiert sie mit ihrer Umwelt? So. Und das finde ich cool, wie ihr das gesagt habt, dieser Mix. Das ist so perfekt, dieser Mix aus Herzlichkeit und das die wahrgenommene Kälte in der Öffentlichkeit. Das passt super, weil sie hat eine ganz viel herzliche, warme Energie. Dieses in die Welt rausgehen, das ist halt in diesem Profil drin, so in die Welt gehen mit offenen Armen. Wenn sie aber zurückgewiesen wird, dann hat sie auch super schnell das Gefühl von, ich muss mich zurückziehen, Eiswand, sehr sensibel. So. Und das kann halt, gerade weil die Öffentlichkeit eher so viel Gegenwind gibt, macht es total Sinn für mich, dass sie dann eher kühl wirkt und sich dann schützt. Aber an sich, diese italienische Mama, die so viel Liebe gibt und sich wirklich von Herzen um diese Themen kümmert, die ihr so wichtig sind, macht total Sinn. Und im Unterbewussten spricht dann auch eine große Weisheit mit. Und bei ihr ist sowieso so viel Energie im Denken, Denken, Denken. Zurückziehen, überlegen, betrachten, sich auf den Berg setzen, alles analysieren, von außen angucken. Also das ist super viel, ja, diese Energie, die halt auch ein bisschen Zeit braucht. Ja? Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie für viele Dinge, die sie so realisiert hat irgendwann, hat einfach ihre Zeit brauchte und auch Ruhe, die sie wahrscheinlich nicht so oft hatte. Also ihr ganzes Lebensthema geht darum, viel machen, viel ausprobieren, viel Erfahrung machen, ne, wild in die Disco, sich da reinstürzen, Haufen Leute kennenlernen, weil, hey, offene Arme, natürlich willst du Leute kennenlernen und dich connecten und irgendwie das spüren, sich zu verbinden und so. Und dann, um das alles zu verarbeiten, braucht sie halt Ruhe, bis sie in einem Moment von Klarheit sich so wirklich klar wird über das, was sie möchte, was sie braucht, was sie machen will. Und das, glaube ich, hatte sie oft einfach nicht so richtig, weil wann? Aber wenn, dann ist es so ein tiefes Wissen einfach, so krasse Weisheit. Da habt ihr echt coole Zitate gebracht, finde ich, die das gut gezeigt haben. Auch wenn es vielleicht eine Weile gedauert hat, das zu wissen, dass sie gut ist, dass sie die Sachen kann, dass sie auf sich bauen kann, dass sie vielleicht zu viel sich hat bequatschen lassen von außen, weil sie nämlich auch sehr offen ist, also ich habe ja mir den Energiefluss quasi angeguckt, so sie ist sehr offen für Beeinflussung von außen. Also sie hat sehr viel mentale Energie und sehr viel im Ausdruck, aber der Rest, so Emotionen, das spürt sie voll von anderen, Willenskraft, auch teilweise die Art und Weise, wie die anderen Leute agieren, die Ängste, die sie haben, was eine coole Stärke ist, ne, wenn man das weiß, dass man da so offen für ist und das wahrnimmt, dann kann man super viel reflektieren, den Leuten spiegeln, was sie wollen, ihnen das so wiedergeben. Oder man kann auch sagen, boah, ich bist du irgendwie traurig? Also wenn man so Emotionen so gut wahrnimmt, ne, sehr empathisches Wesen und so. Aber wenn man es alles auf sich bezieht, ist man halt die ganze Zeit gefangen in so einem Strudel von, oh mein Gott, was fühle ich, wovor habe ich Angst, was will ich eigentlich? Und das hat sie, also kann ich mir, so wie ihr das halt auch erzählt, mir vorstellen, dass sie das halt, dass sie voll viel von ihrem Bruder angenommen hat. Schon in dem Zitat, ne? Irgendwann wurden seine Träume meine Träume. Das finde ich, das ist so, passt so dermaßen zu ihrem Chart, weil sie ja auch sehr offen ist für Inspiration von außen. Das Ding ist halt dann immer zu merken, gehört es wirklich zu mir? Will ich das machen? Oder ist es wirklich von jemand anders? Es hat mit mir nichts zu tun. So, das ist so die Herausforderung dafür, wenn man so offen ist. Ansonsten gibt es dann auch noch einen Typ, also wie man so agiert, was die eigene Strategie ist. Und das ist bei ihr, sie ist ein Projektor. Sie ist eigentlich fürs Rampenlicht geboren. Also ich fand es halt krass, dass du gesagt hast, der schlimmste Moment ist dieses Rausgehen halt, aber ohne ihren Bruder, ne? Also das ist ja da dieses alleine dahingehen. Aber an sich lebt sie für diesen Moment, wo sie die Leute feiern und wo sie diese ganze Energie abkriegt. Das ist eigentlich der Moment, wo die Projektoren am meisten strahlen. Und auch so eigentlich ist dieses Arbeitsbienchenleben eher beeinflusst von außen, weil die Projektoren sind am besten dann, wenn sie so ein bisschen zurückziehen können, beobachten können, wer wo am besten funktioniert, wo welche Energie am besten passt. Und dieses Verteilen, da ist eigentlich die Stärke. Und diese eigene Energie in kleinen Dosen einsetzen und da nutzen, wo sie hingehört. Und den Rest eher so koordinieren, was sie natürlich wahrscheinlich in der Firma auch die ganze Zeit macht, ja, zu sagen. Aber ich glaube, sie macht vielleicht ein bisschen zu viel für ihre Energie. Und dass sie dann Drogen nimmt, aufputschen und mehr Energie geben, finde ich, macht total Sinn. Wenn sie sagt, schlafen will ich nicht, finde ich langweilig. Ja, aber du brauchst halt viel Schlaf. Also dein Körper sagt schon so, du brauchst viel Ruhe und Rückzug, Ruhe, Entspannung. Und dass sie da so ein bisschen dagegen gearbeitet hat mit diesen Substanzen, macht schon irgendwo Sinn in dem Umfeld, wo sie gelebt hat und was sie halt gerne alles leisten wollte. Also die Droge macht für mich voll Sinn für das.
Ja, für mich auch.
Ja. Ich hoffe, sie findet ein bisschen mehr Ruhe mittlerweile, weiß ich nicht. Aber ja, das würde ihr zumindest gut tun.
Ich bin mir auch nicht so sicher.
So, was haben wir denn noch? Ja, genau, viel Energie im Ausdruck habe ich. Also denken, realisieren, ausdrücken. Da habe ich erst gedacht, ich finde sie jetzt nicht so, also von dem, was ich über sie mitbekomme, finde ich sie jetzt nicht so outspoken oft. Ihr habt jetzt mir mehr erzählt tatsächlich, was ich nicht so wusste. Aber ich habe immer gedacht, ein Ausdruck ist ja vor allem auch Mode wahrscheinlich so.
Ja, sie gibt ja nicht so viele Interviews tatsächlich. Also wenn man uns jetzt zuhört, könnte man meinen, sie gibt jeden zweiten Tag irgendwie ein zweistündiges Interview. So ist es ja nicht. Also tatsächlich sehr selten. Aber die Interviews, die sie gibt, sind halt so gefüllt mit Aussagen, also wirklich aussagekräftigen Dingen.
Weisheit.
Genau, mit Weisheit, ja.
Ich finde eigentlich schon, dass sie, ich finde, sie gibt eigentlich schon viele Interviews, weil sie ja auch viel, in den letzten Jahren, das ist so cool, macht sie ja auch so viel Kollaborationen so mit Stars. Und da gibt sie immer coole Interviews und sagt echt coole Sachen. Also ich finde, sie macht schon echt viel. Sie ist halt nur...
Stimmt, das ist in den letzten paar Jahren auch mehr geworden. Aber ich fand, früher hat sie, also wenn man so, also klar, bei der Recherche googelt man natürlich hauptsächlich erstmal auch Interviews mit ihr persönlich oder Zitate von ihr persönlich. Und da habe ich zum Beispiel von früher gar nicht viel gefunden. Also erst so seit 2017, 16, das ist so ein kleiner Wendepunkt, finde ich persönlich, an der Häufigkeit an Interviews, die man irgendwie so findet. Dass sie in letzter Zeit, stimmt, gibt sie mehr Interviews.
Ich glaube, das Problem war, dass früher halt es auch ganz viel dann um ihre Familie ging. Sie wurde viel über ihre Kinder gefragt, weil ihre Tochter hat ja eine Essstörung und dies und das. Und ich glaube, das sind alles so Dinge, die will sie auch gar nicht öffentlich groß diskutieren. Und das ist dann ja auch blöd, wenn du ein Interview machst und eigentlich wollen die Leute nur, ja, eigentlich nur irgendwelche schmutzigen Geschichten Gossip. Aus deinem Leben haben. Ja. Das ist ja blöd.
Ja. Aber ihr habt es ja auch schon beschrieben, wie sie mit ihrer Familie ist, ne? Wie es da hoch hergeht, wie da eine Meinung vertreten wird. Und also von dem Design her würde ich nicht mit ihr streiten wollen, weil eigentlich gewinnt sie. Also sie hat eine krasse argumentative Kraft, weil es wie gesagt auch alles super gut durchdacht ist und sie hat da richtig eine Power. Sie kann sich super gut in alle anderen reinversetzen und die Argumente raussuchen, die sie jetzt gerade dafür braucht.
Das ist wahrscheinlich eher, wenn man mit Pauline diskutiert.
Das ist die Stierenergie, Leute.
Ja. Ja, also mit ihr zu streiten oder zu argumentieren, naja, gut, aber da muss man schon mit allen Wässern und allem was gewaschen sein.
Ja, ich glaube, sie hat echt Power.
Ja. Und was sie auch super gut kann, ist strukturieren. Und das ist eine der kraftvollsten Eigenschaften.
Stier.
Ja, kann sie eh.
Stier.
Ja, und das ist halt wirklich, das ist eine sehr kraftvolle Eigenschaft, weil richtig eingesetzt, das ist immer das Ding. Da ist auch immer die eigene Entscheidung. Wann bringe ich denn meine Gedanken ein? Wann behalte ich sie für mich? Und das ist so die Balance zwischen Genie und Wahnsinn tatsächlich. Also wenn sie, da wo sie gerade rumschwirrt, weil sie, wie gesagt, total viel Kraft, mentale Kraft, vielleicht dann auch in Kombination damals noch mit den Drogen, wenn du da, aber da hast du ja crazy Ideen. So, wenn du da irgendwie reinkommst zu Leuten und sagst, hey, krass Idee, wir machen jetzt das. Und die sind überhaupt nicht da, wo du bist, musst du die erstmal abholen, damit die langsam verstehen, was du meinst. Also da kann es manchmal sein, okay, wird sie völlig abgedreht. Aber wenn sie ein bisschen wartet, was sie sowieso machen sollte als Projektor, auf Einladungen warten und dass jemand wirklich ihre Meinung möchte und sie fragt und sie in dieses Rampenlicht einlädt, vielleicht auch im Laufsteg, ne? Wer weiß, wie das zusammengekommen ist, dass die dann da halt für jemand anders noch gelaufen ist oder so. Also das war bestimmt eine coole Einladung für sie, wo sie gut resonieren hat. Naja, jedenfalls, wenn sie dann jemand nach der Meinung fragt und dann bringt sie halt krasse Ideen und krasse Gedanken, die die anderen halt einfach nicht hatten. Und dann ist es so, wow, die ist genial. Also das ist so diese Balance zwischen Genie und Wahnsinn. Und das ist sehr kraftvoll, wenn sie es im richtigen Moment einsetzt. So, ja, an sich ein super langer Entscheidungsprozess halt. Sie muss das alles erstmal durchlaufen lassen, reinfühlen, gucken, Pro und Contra, Es ist wenig im Human Design, dass Leute so viel Pro und Contra machen müssen, weil oft haben sie halt ein Gefühl irgendwo im Körper, so was eigentlich schon da ist und was man hören sollte. Aber bei ihr ist tatsächlich, wenn sie einen Monat wartet, dann kann sie die beste Entscheidung treffen. Immer der ganze Zyklusbrüche, dann weiß sie Bescheid so. Eine Eigenschaft, die sie hat, die gar nicht ganz wisst, die muss ich noch kurz erwähnen, ist halt ein Gespür für Trends. Und dann dachte ich, ja gut, okay, das ist auch wichtig, aber ja, Gespür für Trends. Aber diese Eigenschaft ist verbunden mit einer Rückkehr in die Vergangenheit tatsächlich, also ein Blick nach hinten. Und deswegen, Magda, dass du erzählt hast, diese Kombi aus Janis Sachen und ihrem Tattoo, das passt da super gut rein. So, das, also ein gutes Gespür, also in dem Bereich, wo sie sich auskennt, Mode, in dem Gespür mal zu gucken, ah, okay, das war doch schon mal, das kommt doch wieder, irgendwie ist das eine gute Zeit dafür, das wieder zu hochzubringen oder das jetzt wieder neu in eine neuen Art wieder rauszubringen. So, da hat sie ein gutes Gespür für. Ja, also ich fand halt einfach krass, diese Beeinflussung von außen nochmal, wie offen und empathisch sie ist für alles. Und dann den Weg zu finden, sich auf sich zu besinnen, das ist, glaube ich, eine riesen Herausforderung gewesen. Und ich finde es cool, in den Zitaten, die sie gebracht hat, dass sie das hinbekommen hat und sich dann darauf verlässt. Auch wenn es Klarheit braucht und einen Moment, ist es richtig stark, wenn sie diese Realisierung hat und dann auf sich hört.
Das ist cool.
Und ach so, diese ganze Zusammenarbeit, ne, und dieses so Ungewöhnliche, dass sie nicht diese Konkurrenz sieht, sondern halt dieses gemeinsame Schaffen irgendwo, das finde ich auch ganz cool, weil diese Herzlichkeit, diese Herzensenergie, die sie hat, die baut total auf Freundschaft auf. Und was sie auch so gut konnte mit diesen Promis und sich connecten. Ich finde, ich glaube, wenn sie die Menschen mag hinter diesen Sachen, dann sieht sie nicht so die Konkurrenz, sondern dann sieht sie eher dieses, wie können wir was Cooles zusammen machen. Und ganz wichtig ist auch dann für sie aus dieser Sicht raus, dass es allen um sie herum gut geht. Sie kann nicht happy sein, wenn es allen um sie herum schlecht geht. Also sie will, dass ihre Familie, ne? Also manche Leute sind ja auch so, hey, die brauchen immer Leute um sich herum und Freunde, die denen es nicht so gut geht, damit sie sich besser fühlen. Das ist eine ganz beschissene Eigenschaft eigentlich, aber gibt's ja viel tatsächlich. Aber bei ihr ist es wirklich innerlich so ein Ding, es muss meinen Leuten gut gehen. Also das erfüllt sie dann wiederum, wenn alle anderen so florieren. Weil, ne, wenn sie am Tisch sitzt mit allen und es denen gut geht, das ist für sie, glaube ich, total, da geht ihr das Herz auf. Und deswegen kommen die Sachen auch so von Herzen, um die sie sich kümmert und für die sie sich einsetzt.
Das ist eine schöne Eigenschaft.
Also ich habe nichts zu widersprechen, oder? Was meint ihr? Also seht ihr?
Nee, also ich habe sogar noch ein paar Sachen, um dich zu validieren.
Okay, danke, ja, ich bin gespannt.
Weil, also, meine Mama macht ja Numerologie und ich habe bei ihr einen Chart in Auftrag gegeben, dass ich euch jetzt gerne präsentieren würde, nur ich bin leider nicht so bewandert mit der Materie, sagen wir es mal so. Deshalb kann ich
nur einfügen, dass Pauline gerade einen riesen Block in der Hand hat und ich habe richtig Angst, wie groß.
Ja, wie viel ist das? 20-seitiges Exposé.
Es sind da, warte mal, 1, 2, na, es sind schon ein paar Seiten, aber ich blick's halt nicht, deshalb kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, also bei der Numerologie rechnet man ja so die Lebenszahlen zusammen, also dein Geburtsdatum ergibt eine Zahl, aber wenn du es halt tiefgründiger machen willst, nimmst du auch deinen Namen, wie er in der Geburtsurkunde steht und machst da draus ja noch was und so. Und dann hast du halt so alle möglichen Zahlen. Du hast dann eine Herzzahl, eine Seelenzahl und so weiter und so fort. Und daraus ergibt sich dann eben, was so deine Persönlichkeit ist, worin deine Stärken liegen, aber auch vielleicht auch deine Schwächen liegen, worin deine Aufgaben im Leben liegen, weil jeder Mensch hat laut Numerologie eben unterschiedliche Aufgaben. Und ich finde es ganz interessant, gerade bei einer Donner, also ich meine, besser ist natürlich immer bei Leuten, die schon vielleicht 100 Jahre tot sind, wisst ihr, was ich meine, wo man dann genau sehen kann, wie war das ganze Leben. Aber auch Donatella ist jetzt auch 60, glaube ich, Anfang 60. Und dadurch kann man ja schon auf eine gewisse Zeit zurückblicken und kann dann ja auch so ein bisschen sehen, okay, passt es zu dem, was hier steht oder nicht? Was ich sehr spannend finde. Und in dem numerologischen Chart sind viele Dinge drin, die du auch gerade gesagt hast. Also, dass sie eben Struktur braucht, dass sie gut ist im Strukturieren, aber dass sie das eben auch braucht. Also sie will kein großes Tohuwabohu so um sich herum, sondern sie braucht auch die Struktur, um ordentlich arbeiten zu können. Dass sie sehr zuverlässig ist, also sie ist wirklich schon auch eine Arbeitsbiene in dem Sinne, aber gleichzeitig eben auch die Königsbiene. Es ist wirklich spannend, bei Donatella zu sehen, weil es gibt ja oft im Leben, habt ihr bestimmt auch schon mal gemerkt, dass es oft so das eine oder das andere gibt. Mhm. Und bei Donatella, finde ich, trifft das so ein bisschen aufeinander. Also sie kann echt fleißig sein, hart arbeiten, ehrgeizig sein, aber gleichzeitig ist sie halt auch, ja, die Queen Bee. Aber in ihrem Chart sieht man eben auch, dass eine ihrer Aufgaben eben auch ist, dass sie eigene Blickwinkel entdeckt. Und dass sie dabei eben nicht immer nur schaut, weil das ist so eine ihrer ganz großen Lebensgefahren, weil sie so offen ist für andere Leute Energie und für andere Leute Ideen, ist eben die große Gefahr, dass sie eben mit denen in den Austausch geht und dann aber das, was sie selber denkt oder fühlt, gar nicht mehr richtig wahrnimmt und vergisst. Und dass sie dann nur noch auf das hört, was andere sagen. Und das sieht man ja in ihrem Leben spannenderweise sehr krass, dass sie das lange Zeit auch, ich meine, klar, sie war stark, sie hat auch selbst was gesagt, aber Gianni war halt schon irgendwie so der, wie nennt man das nett, der Bestimmer.
Du wolltest jetzt eigentlich schon wieder Diktator sagen, oder?
Ja, ich wollte es eigentlich sagen, aber dachte so, ach, das klingt jetzt ein bisschen negativ.
Ich glaube, wenn wir noch einmal dieses Wort in den Mund nehmen, werden wir von Spotify zensiert.
Ein Diktator.
Nein, aber das und dann ist im halt nächsten so Satz, was cool ist und toll. Und dann so, die kommen, nee, irgendwie müssen wir hier was, nein.
Ja, das stimmt Leute. Ja nicht.
10 Red Flags.
Nein, er ist nur ein Bestimmer. Aber dass das eben so einer ihrer ganz großen Gefahren im Leben eben ist, dass sie sich da drin verliert und dass es eben ihre große Aufgabe ist, eben sich selbst zu finden und dann auch ihren eigenen Ideen und Instinkten zu folgen. Und ich finde, das ist ja genau das, was sie in den letzten Jahren macht. Also eigentlich ist wirklich interessant, wenn man ihr Chart so sieht, dass eigentlich genau das eingetreten ist. Dass ihr Leben so ein bisschen unter der Fuchtel von jemand anderem stand und jetzt in den letzten Jahren sie sich selbst findet und stark macht. Das ist sehr, sehr spannend. Und also das Chart geht ewig lang. Ich könnte euch jetzt 5000 Jahre was davon erzählen. Also Charts sind sehr ausführlich. Aber was ich sehr interessant fand, was ich noch kurz sagen wollte, weil eigentlich das meiste hast du gerade schon gesagt, Uta.
Kann ich da nochmal zurück? Also wir haben ja bei Heldenhautnah machen wir das ja auch, die Kombi aus Human Design, Astrologie und Numerologie. Ich finde es irre. Also wir sind jetzt bei Folge 21, ja, aber ich finde das einfach nur irre. Es passt immer zusammen. Also klar hat man mal irgendwie spannend, was, wie man es anders aussieht. Aber wie irre ist denn das bitte? Wir reden hier von dem Stand von Himmelskörpern und dann reden wir von Zahlen. Ich finde das jedes Mal, ich bin immer wieder baff. So, wenn du jetzt auch sagst, so, das ist einfach nur crazy. Aber Leute, es stimmt halt einfach. Man kann es gut nutzen und man kann viel daraus lernen, wenn man das nimmt, was mit einem resoniert. So, deswegen finde ich es super praktisch. Aber dass es immer so ähnlich ist, einfach crazy.
Ich finde es super spannend, weil ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich daran glaube oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn man dann die Sachen so liest, man entdeckt sich auch wirklich wieder in seinen eigenen Charts und Sachen. Das ist schon faszinierend. Also es fällt mir immer schwerer, nicht dran zu glauben, sagen wir es mal so.
Ja. Ich meine, man sagt ja auch immer, Glauben heißt nicht wissen. Und Glauben hat ja auch viel, also es wird jetzt gerade ein bisschen religiös hier, aber Glauben hat ja auch immer viel damit zu tun, was man selber so erfährt. Und ich hätte früher auch nie gedacht, dass ich mal so an Sternzeichen glaube oder an Numerologie oder an Human Design oder sowas. Aber je mehr ich drüber höre, also gerade jetzt diese Folge zum Beispiel schon wieder, dass sich das alles so deckt, nicht nur untereinander, diese ganzen Astrologie, Numerologie und sowas, sondern mit der tatsächlichen Biografie von demjenigen. Und Paulines Mama hat mir ja auch schon mal einen Chart geschrieben, das deckt sich auch so krass mit meinen Erfahrungen bis jetzt und die Sachen, die, also diese Lektion, sie schreibt immer dann so Lektionen, so, das musst du tun, deine Aufgabe oder sowas. Und das deckt sich so krass mit, also ich habe das dann schon ein paar Mal so umgesetzt und das war dann wirklich mal so, ja, cool, Learning Experience, das war wirklich nötig jetzt. So, also glaub dran oder lass es bleiben, aber es ist auf jeden Fall, es ist schon was Wahres dran, glaube ich.
Also ich glaube, meine Mutter wird weinen, wenn sie das hört.
Es reicht schon zu probieren, was mit einem resoniert. Du musst da an dem Hintergrund nicht glauben, aber wenn irgendwas einen anspricht, dann hör da drauf, dass das Innerliche selber sagt, so, hä, da ist vielleicht was dran. Das alleine reicht ja schon. Und dann testen.
Ja, wisst ihr, was halt auch so spannend ist? Also, wenn du jetzt zum Beispiel Numerologie halt intensiver machst, dann, also, meine Mutter sagt dir dann auch immer gleich, wenn sie deinen Chart macht, dann hat sie auch eigentlich immer gleich schon einen Vergleich. Also, ich bin zum Beispiel die 35.8, das ist zum Beispiel Romy Schneider. Und dann sagt sie immer schon so, also, meine Mutter ist da echt krass, also, ist schon krass. Und dann sagt sie immer, wenn ich irgendwas erzähle über irgendwas, sagt sie immer gleich, Pauline, denk an Romy Schneider, willst du es enden? Und sagt es dann immer gleich, weil es gibt ja immer positive Beispiele und negative Beispiele. Das ist nämlich auch wichtig bei all diesen Dingen wie Human Design oder Numerologie oder sonst was. Es gibt nicht die eine Form davon, sondern jetzt zum Beispiel bei mir, bei der 35.8, dann siehst du halt die negative Art und die positive Art. Und es kann halt so sein oder so sein, je nachdem, ob du so deine Stärken findest oder ob du eher leider
Gottes und wie du dich entscheidest. Und wie du dich entscheidest. Das ist es halt.
Ja. Und das finde ich halt das Spannende, wenn man Personen sieht, die dieselben Zahlen haben wie man selber, dann man entdeckt wirklich so krasse Gemeinsamkeiten und sieht dann auch so ein bisschen, wie das eigene Leben laufen könnte, im Positiven oder Negativen, und hat dann immer so ein bisschen so ein Beispiel vor Augen. Also entweder eine Warnung vor Augen oder was Gutes zu sagen. Und was ich noch sagen wollte, bei der Numerologie kannst du halt auch so Lebenszyklen dir anschauen. Also dein Leben ist auch nicht immer gleich, sondern es verändert sich ja und du durchläufst verschiedene Zyklen. Und deshalb ist zum Beispiel manchmal in deinem Leben ist so die Zeit für Karriere, in anderen Zeiten ist die Zeit für Familie und so. Also, dass sich das halt auch im Laufe des Lebens verändert und dass es dann auch sogenannte Veränderungspunkte gibt. Und die hat meine Mutter mir bei Donatella auch aufgeschrieben und das, wie gesagt, keine Ahnung, ob ich dran glaube, aber fand ich interessant zu sehen, sagen wir es mal so. Also, es gibt mehrere Veränderungspunkte, aber ich fand zwei spannend. Denn am dritten Veränderungspunkt, der ist zwischen 1992 und 2001. Und in der Zeit ist die Hinwendung zur Bewusstseinsarbeit und in der Zeit ist Erfolg und Ruhm möglich. Und in der Zeit kommt sie sehr stark in ihre kreative Arbeit und kann da sehr krass drauf zugreifen und eben hat dann selber Erfolg. Weil in der Zeit davor ist es eher ein bisschen dieses im Windschatten stehen von jemand, im Schatten stehen von jemand. Und in der Zeit, also zwischen 1992 und 2001, ist der Punkt gekommen, die Zeit gekommen, in dem sie selbst nach vorne tritt und sie selbst erfolgreich wird. Und was ist in der Zeit passiert? 97, Gianni stirbt und sie wird kreative Chefin.
Ich will gleich fragen, war ein Wendepunkt 97?
Okay. Ja. Oh, und der vierte Veränderungspunkt ist zwischen 2001 und 2010. Und in der Zeit geht es um Rückzug, um Spiritualität. Man hat Probleme im familiären Bereich und so weiter. Fühlt sich oft missverstanden und so weiter. Und das fand ich spannend zwischen 2001 und 2010. Denn 2000 lässt sie sich von ihrem Mann scheiden. Und ich glaube, danach war sie nochmal kurz verheiratet. Das geht dann aber auch in die Brüche. Und 2004 ist ja diese große Intervention. Sie kommt in die Entzugsklinik. Und da erzählt sie auch ganz intensiv drüber, dass es schwierig war, weil die wollten dann, dass ihre Kinder auch kommen und sie so gemeinsame Therapiestunden haben. Und sie war halt so, nein, ich will nicht, dass meine Familie kommt. Weil sie sagt auch selber in der Zeit, alle hatten Angst vor ihr, ihre Familie hatte Angst vor ihr, ihre Kinder hatten Angst vor ihr, weil sie immer nur noch aggressiv war. Sie war immer, ging so auf dem Zahnfleisch, es war ganz furchtbar für alle Beteiligten. Und dass es halt eine sehr intensive Zeit war, in der sie dann in der Entzugsklinik halt auch so zu sich wiedergefunden hat, zu ihren Kindern gefunden hat. Und das war 2004, 2005. Und wie das heißt, wir haben in dieser Zeit zwischen 2001 und 2010 haben wir zwei Scheidungen und sie macht einen Zug und findet zu sich selbst, muss zur Ruhe kommen, muss wieder zu ihrer Familie kommen. Genau in der Zeit, in der sie familiäre Probleme hat und Spiritualität und Bewusstsein, was auch immer, in ihrem Leben eine wichtige Rolle spielt. Ist es nicht verrückt?
Ja, das meine ich, das ist doch total crazy, dass, also ich weiß nicht, ob deine Mama da irgendwie groß dann auch zu ihrer Person recherchiert hat, wahrscheinlich nicht. Mm-mm. Aber es ist doch crazy, dass sie das, ohne sowas vorher zu wissen, einfach aus den Zahlen hervorlesen kann.
Ja.
Total verrückt.
Ich find's total verrückt. Also ich sag's euch, Leute, beschäftigt euch mit euren Zahlen und euren Sternen, dann wisst ihr genau, weil es ist auch ganz spannend. Ich find's witzig, dass ich gerade Werbung dafür mache, weil meine Mutter erzählt mir jeden Tag davon und ich bin immer so, oh Mama, ich glaub da dran nicht. Und jetzt gerade bei euch bin ich so, ja, Numerologie. Ist das Ding. Aber, naja, was soll's. Aber was wollte ich eigentlich gerade sagen? Ach so, genau. Weil ich finde, das Interessante ist ja auch, wenn man seine Zahlen rechnet und dann die des Partners zum Beispiel. Weil ganz viele von den Problemen, die man so im Alltag hat, dass man so aneinander vorbeiredet oder sich denkt, oh mein Gott, ich habe es ihm jetzt 20 Mal erklärt, warum versteht er es nicht? Was ist los mit ihm? Und dann rechnest du die Zahlen und siehst, er kann es schon verstehen, er ist ein Mensch, aber das war...
Er hat Ohren, ja.
Genau. Ich habe einen Mund, er hat Ohren. Eigentlich sollte es gehen. Aber dass da manchmal einfach so grundlegende Dinge bei euch unterschiedlich sind und dass ihr eine neue Art der Kommunikation finden müsst. Und wenn man dann so besser versteht, also man versteht einander irgendwie besser und weiß, worauf man achten kann und wie man vielleicht auch einen besseren Zugang zum anderen findet, weil man plötzlich versteht, ah, der denkt ja anders als ich, der fühlt anders als ich, der empfindet das anders als ich. Finde ich echt spannend.
Deswegen haben wir ja euer Partner-Reading gemacht.
Genau.
Das war Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Und aber da merke ich das halt auch immer, also wenn ich die Leute coache und halt bei so auch Paar-Readings, ich gebe ja immer nur so Sachen vor und gucke, wie die Leute dann das darüber reden. Und das ist halt spannend, weil, ja, Verständnis. Und das Coolste, was eigentlich passieren kann, ist dann darüber zu lachen. Wenn man diese ganzen kleinen Sachen, wo man immer denkt, wie kann er nur, warum versteht sie nicht, warum versteht er? Und das dann zu sehen von außen, ist manchmal so witzig einfach. So, ah, okay, ja, na klar. Und dann irgendwie, wenn dann wieder diese Punkte kommen, muss man halt auch manchmal echt lachen drüber, weil man denkt, ja, jetzt ist das wieder. Aber irgendwie, das bringt so viel mehr Leichtigkeit, sich da zu verstehen und die Unterschiede. Das ist immer ganz cool.
Ja, ich kann es echt nur empfehlen. Aber das ist doch ein sehr, sehr schöner Abschluss, finde ich, für die Folge von Donatella. Sehr, sehr zutreffend, finde ich. Ja.
Weil das ist ja genau das, was sie jetzt macht. Sich selbst lieben. Also ich kann es jedem empfehlen. Schön. Macht ein Coaching und findet auch euer wahres Selbst. Ja, da würde ich sagen. Das war's für heute. Danke, liebe Uta, dass du da warst. Das wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein.
Oh, danke für die Einladung. Ich finde es immer so schön, mit euch irgendwas zu machen. Und unsere Querverbindungen sind immer so witzig. Also echt schön.
Ja, wir haben noch ein paar Frauen im Petto, die wir bestimmt gut besprechen können.
Wir haben noch ein paar Ideen. Dir wird nicht langweilig werden.
Nee. Ja, dann vielen Dank. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem ganz anderen Thema.
Ja. Also bis dahin, liebe Leute.
Ja, bis dahin. Adieu.
Ciao, ciao.